NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon. Was soll man bloß glauben in diesen Tagen? Es liegt viel Aufregung, fast Panik in der Luft. Da wird berichtet, dass ein 24-jähriger Flüchtling in Berlin beim Warten auf die Registrierung gestorben ist. Und plötzlich stellt sich heraus, diese Geschichte hat sich ein Helfer ausgedacht. Auf Facebook wird gepostet, dass ein Flüchtling sogar ein Kind aufgegessen hat. Und tatsächlich gibt es auch Menschen, die sowas glauben. Die Medien in Deutschland werden vielfach als Lügenpresse beschimpft. Und die Nerven auch nach den Angriffen in Köln liegen offenbar blank. Am Sonntag war das auch bei der Verleihung der Goldenen Kamera deutlich. Die Journalistin Dunja Hayali hielt eine emotionale Rede gegen Hass.
Was da gerade abgeht, ist wirklich mit Verrohung von Sprache überhaupt nicht mehr zu beschreiben. Glaubt eigentlich irgendjemand, dass das irgendwas bringt, dieser ganze Hass? Legen Sie doch gerne den Finger in die Wunde und streiten Sie mit uns, diskutieren Sie mit uns, weisen Sie uns auf Fehler hin. Wir sind Journalisten, wir sind keine Übermenschen, wir machen Fehler. Deswegen sind wir aber noch lange keine Lügner.
Ja, und diskutieren wollen wir mit Ihnen. Wir haben seit einer Woche mit Ihnen das Gespräch gesucht, Sie gefragt, Wahrheit oder Meinungsmache, wem glauben Sie noch? Und viele, viele Hörerinnen und Hörer haben sich an dieser Debatte beteiligt. Und in der nächsten Stunde sollen Sie weiter zu Wort kommen. Wie immer in der Redezeit können Sie anrufen unter der kostenlosen Servicenummer 08000 441777 oder über das Internet unter ndr.de/redezeit. oder unseren Facebook-Account NDR Info. Bevor ich Ihnen nun die Experten vorstellen, hier einige der Kommentare von Hörerinnen und Hörern, zusammengestellt von Jan Ehlert.
Natürlich hört man Radio, liest Zeitungen oder guckt Fernsehen. Ne, aber ob das immer alles so richtig ist, weiß man ja nicht.
Gut, Fernsehen muss man auch aufpassen, darf man auch nicht alles glauben, genauso wie Zeitungen. Also es ist schon schwer heute in der Zeit.
Selbst bei Instanzen wie Tagesschau, Inligem, selbst da muss man mittlerweile ein bisschen vorsichtig agieren.
Die Medien in der Glaubwürdigkeitskrise. Von dem Vorwurf der Lügenpresse distanzieren sich zwar viele der Befragten, aber unüberprüft glauben wollen sie den etablierten Medien nicht mehr. Ihre Argumente, wer Glaubwürdigkeit wolle und nicht nur auf Schlagzeile setze, der müsse Qualität liefern. Genau da aber sei das Problem, sagt Markus Jakob etwa aus Neuwiendorf. Sven Jansson aus Itzehoe stört dabei vor allem die Einseitigkeit der Berichterstattung. Er schreibt, er verstehe es nicht, wenn Redakteure beim Stern, Spiegel oder der Hannoverschen Allgemeinen alle bei ihren unabhängigen Recherchen zum gleichen Ergebnis kämen, also alle das Gleiche schreiben. Mit dieser Ansicht ist er nicht allein.
Weil es schwierig ist, rauszufinden, was da tatsächlich hintersteckt und weil alles sowieso überall das Gleiche steht.
Und dass sich da Medien wieder, auch Fernsehsender, dass die sich wieder ein bisschen mehr positionieren, fände ich ganz gut.
Positionierungen, die findet man dagegen im Internet, bei Facebook und Co. Eine Alternative?
Ich habe von vielen Bekannten gehört, dass die inzwischen nicht mehr unbedingt eine Tageszeitung lesen, sondern eher im Internet. Wobei ich da sehr vorsichtig wäre, weil was einem da für Seiten begegnen, das weiß man letztendlich auch nicht.
Weil die Sachen, die man so bei Facebook und so liest, das ist ja auch dann immer nicht alles wahr. Das versucht ja auch nur zu beeinflussen quasi.
Da muss man wirklich ganz schön aufpassen und immer schauen, wo man sich seine Informationen zieht. Und Social Media und alles wird gepusht. Das ist so wie mit Photoshop ein Model hübsch machen, ne?
Soweit die Collage von Jan Ehlers. Ja, Wahrheit oder Meinungsmache, die Rolle der Medien heute Abend, unser Thema in der Redezeit. Sie können anrufen unter 08000 441777 oder sich im Internet beteiligen unter ndr-redezeit. Claudia Spiewak, Sie sind Chefredakteurin von NDR Info. Wie nehmen Sie denn diese Debatte wahr?
Na, das ist eine Debatte, die uns schon fordert als Journalistinnen und Journalisten. Ich finde das grundsätzlich gut, denn Skepsis ist eine grundsätzlich gute Eigenschaft, brauchen wir in einer Demokratie. Und die soll halt nicht nur Politiker, Ärzte, Lehrer, all diese Autoritäten in Frage stellen, sondern auch sehr gerne uns. Aber ich gestehe auch ein, das beschäftigt uns schon intensiv und deutlich intensiver als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren.
Stefan Niggemeier, freier Journalist und Medienexperte und sozusagen der Medienkritiker in der Runde. Sie haben lange den Bildblog geschrieben und jetzt das Online-Portal über Medien. Sie sprechen von einem großen Vertrauensverlust vom Publikum und Medien. Was meinen Sie damit?
Na, ich glaube, man kann das schon feststellen, dass dass diese Beziehung gestört ist zwischen dem Publikum und den Medien, dass es ein ganz großes Misstrauen gibt, was sich jetzt auch äußert ja in einer oft überbordenden Abneigung, wie Dunja Hayali das ja auch beschrieben hat, wo das wirklich alles aus den Fugen gerät. Und ich glaube, man erlebt jetzt das, was so seit vielen Jahren beschrieben wurde, dass durch die Digitalisierung Leute sich aus ganz vielen Quellen informieren können, auch selber publizieren können, ganz einfach. Das ist lange theoretisch beschrieben worden und ich finde, jetzt seit ein, zwei Jahren spüren wir, wie sehr das in der Praxis wirklich alles verändert. Dass es keine Gatekeeper mehr gibt, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, das zu glauben, was mir der Tagesschau-Korrespondent sagt, wie es vor vielleicht 30 Jahren noch war, sondern ein ganz vielstimmiges Durcheinander ergibt.
Der Dritte in der Runde ist Henning Brandt. Er ist Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Herr Brandt, die öffentlich-rechtlichen Medien stehen ja besonders im Schussfeld der Kritik, aber auch die Zeitungen müssen sich viel Kritik anhören. Wie macht sich das bei Ihrer Zeitung bemerkbar?
Ja, guten Abend aus Hannover. Es gibt viel Kritik. Es gibt eine stärkere Wahrnehmung unserer Arbeit über das hinaus, was wir an klassischen Rückkanälen in Form von Leserbriefen und anderem seit Jahrzehnten kennen. Und wir setzen uns damit auseinander und ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil es eine spannende Diskussion ist zum Teil. Da, wo sie absurd wird, da, wo sie verletzend wird, da, wo sie gar strafrechtlich relevant wird, haken wir dann auch kräftig ein und gehen gegen an.
Wahrheit oder Meinungsmache, heute Abend unser Thema, die Rolle der Medien. Und Sie können gerne noch anrufen und unter 08000441777. Und Gerd Clausen aus Bremen hat das getan. Guten Abend, Herr Clausen.
Ja, guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung zu dem
oder
Thema?
Meinungsmache, die Rolle der Medien. Die Rolle der Medien ist kaum zu überbewerten. Die haben schon eine immense Macht. Führt das zu Wahrheit oder Meinungsmache? Ich bin derzeit der Meinung, sie führt zu Meinungsmache. Wenn Berichte mittlerweile nichts mehr mit der Realität zu tun haben, wenn man sich umhört im bekannten, verwandten Freundes-Nachbarkreis, und das hat nichts mit der Berichterstattung in den Medien zu tun, dann steigt das Misstrauen. Was berichten die eigentlich? Und im Deutschlandfunk war am 29.01. vorletzten Freitag ein Feature. Und da haben sie auch zugegeben, dass es bei gewissen Themen Vorgaben der Regierung gibt, wie über gewisse Themen, über welche Themen und wie darüber zu berichten ist. Mhm. Und sie haben als Beispiele ausgeführt die deutsche Wiedervereinigung, blühende Landschaften. Und in Bezug auf Migranten, Deutschland ist bunt und was für eine Bereicherung. Das ist staatlich vorgegeben.
Quatsch.
Frau Aygül Özkan, ja, Sozialministerin in Niedersachsen, hat damals die Medienvertreter einen Vordruck davor gelegt, Mediencharta für Niedersachsen, wo den Medienvertretern vorgegeben werden sollte, es kam wohl nicht dazu, wie über Migration und Integration zu berichten ist.
Ja, Herr Clausen, ich glaube, den Punkt habe ich. Den würde ich jetzt gerne mal an Frau Spiewak und Herrn Brandt geben. Also stimmt das, dass sozusagen die Themen von oben gesteuert sind? Herr Brandt, Sie haben reingerufen, Quatsch.
Ja, das war ganz unhöflich, Herr Clausen, Entschuldigung, aber ich weiß immer nicht, wo das herkommt. Ich kenne diesen Vorwurf natürlich auch aus der täglichen Arbeit. Ich kann nur sagen, mich hat noch keiner angerufen. Und ich weiß, bin jetzt auch seit 5 Jahren Chefredakteur und seit 25 Jahren in diesem Beruf. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Mich hat noch keiner angerufen, mir hat noch keiner eine Mail geschickt von der Regierung. Und wenn Sie die Geschichte mit Frau Özkan ansprechen, dann kann ich klar sagen, das hat niemand mitgemacht. Das war ein, sagen wir mal, ungeschickter Versuch, um es vorsichtig zu formulieren, Einfluss zu nehmen. Das tun übrigens Parteien, Wirtschaftsverbände und viele andere natürlich immer. Und Journalistinnen und Journalisten sind ja gerade dafür da, dort abzuwägen und zu gucken, was ist eigentlich wirklich relevant und was nicht. Regierungsansagen für Berichterstattung gibt es nicht.
Frau Spiewak, was sagen Sie dazu?
Herr Clausen, auch ich kann nur sagen, in meinen insgesamt 35 Jahren Journalistenleben im Norddeutschen Rundfunk habe ich das wirklich noch nie erlebt, dass mich jemand anruft, dass ein Politiker versucht, die Berichterstattung in seinem Sinne zu lenken oder mir gar aus der Regierung Vorgaben macht. Weil Sie ja nicht der Einzige sind, der diese Frage stellt, wüsste ich gerne, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen, weil mir liegt schon sehr daran, diesen Verdacht, diesen Vorwurf zu widerlegen und auszuräumen.
Herr Clausen ist gar nicht mehr in der Leitung. Da kann er uns jetzt nicht zu sagen, aber ich kann noch mal sagen, dass mehrere Hörer uns genau diesen Vorwurf gemacht haben. Also Tom Wolle aus Arnsburg hat geschrieben, die Berichterstattung ist von oben gesteuert. Dann haben wir noch das Beispiel der Griechenland-Krise. jeder konnte irgendwann nur noch resigniert abschalten. Man hatte den Eindruck, es ging irgendwann nur noch um Emotionen und überhaupt nicht mehr um sachliche Informationen. Und ein anderer Hörer sagt, das ganze Bild wird weder zu Flüchtlings- noch zu anderen Fragen richtig gezeigt oder gezeichnet. Der Verdacht liegt nahe, dass das politisch gewollt ist. Stefan Niggemeier, Sie als Medienkritiker, was glauben Sie, wo das herkommt, diese Vorstellung? Frau Merkel ruft an und wir machen einen Beitrag.
Also das glaube ich gar nicht, dass das passiert. Ich teile aber zum Beispiel die Kritik an der Griechenland-Berichterstattung. Also ich hatte da auch das Gefühl, dass es eine ganz große Uniformität gibt, dass Medien wirklich alle in die gleiche Richtung gegangen sind, die gleiche Art hatten, das zu interpretieren und auch Gut und Böse zu verteilen in dieser Krise. Ich glaube überhaupt nicht, dass da jemand angerufen hat und Vorgaben gemacht hat, aber dass Journalisten in gewisser Weise blind waren und nicht nach links und rechts geguckt haben, sondern es so einen ganz unguten Herdentrieb gab. Das Komische, also da finde ich die Kritik an der Berichterstattung absolut gerechtfertigt. Das Komische ist, dass sie sich jetzt an dieser Flüchtlingsdebatte so festmacht. Wenn man sich allein die Zeitungslandschaft anguckt, wie die Welt und die FAZ mit der größten Härte gegen die Politik, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung anschreiben. Die Zeit da auch sehr kritisch ist, die Süddeutsche eine ganz andere Position hat. Also man muss da eigentlich nur jeden Tag die Tageszeitung aufschlagen und stellt fest, da gibt es überhaupt keine Uniformität. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass sich das an diesem Thema so festmacht.
Jetzt habe ich Holger Ehlers aus Jesteburg in der Leitung. Guten Abend, Herr Ehlers.
Ja, guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung zu dem Thema?
Also meine Meinung zum Thema ist folgende. Ich bin 48 Jahre alt. Ich habe auch, also ich bin Jahrgang 1967 und habe in meinem Leben natürlich auch noch Ostdeutschland und Westdeutschland kennengelernt. Ich habe damals auch sogar den Schwarzen Kanal geguckt. Also ich weiß wirklich, was schlechte Berichterstattung ist.
Und Schwarzer Kanal müssen Sie, glaube ich, nochmal erklären für die Jüngeren.
Na gut, das war dieser Propagandasendung in einem DDR-Fernsehkanal. Ich weiß jetzt nicht, aber Eduard von Schnitzler, das weiß ich auch noch. Und jedenfalls, ich persönlich bin 48 Jahre, habe zwei Kinder, bin verheiratet, arbeite im Außendienst, sitze sehr viel im Auto, höre sehr viel NDR Info und auch hier nochmal mein Kompliment.
Danke.
Und ich habe also schon kennengelernt, dass die Berichterstattung für jedes System so ein bisschen verpackt wird. Aber ich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ARD und ZDF vertraue ich eigentlich zu 100%. Bei den anderen Privaten wird es sehr schnell dünn. Sat.1 habe ich noch ein bisschen Vertrauen, bei RTL schon mal gar nichts mehr. Das ist einfach so auch ein Grundgefühl. Was wiederum ist, manchmal werden unsere Informationen, die wir bekommen, auch ein bisschen verpackt. Also ich sage nur mal, vor einer Bundestagswahl, denn wird sehr viel gemeldet, die Wirtschaftslage, Arbeitslosen, Verschuldung, es wird alles ein bisschen schön verpackt.
Und Sie haben da das Gefühl, das ist nicht sozusagen objektiv, sondern wird ein bisschen hingeschoben, wie es sein sollte.
Nein, also das mag ja auch der Realität entsprechen. Aber es fällt dann schon auf, dass es gerade zu politisch großen Ereignissen zu sehr positiven Meldungen kommt. Also das ist mir die ganzen vielen Jahre aufgefallen. Aber
ja, Herr Ehlers, die Frage gebe ich doch gleich mal oder die Beobachtung an Frau Spiewak weiter, die Chefredakteurin von NDR Info. Frau Spiewak, stimmt das? Also können Sie den Eindruck teilen, dass vor Großereignissen sehr viel stärker positive Meldungen berichtet werden?
Ich würde eher sagen, das Gegenteil. Also was wir regelmäßig machen, und vielleicht beziehen Sie sich darauf, Herr Ehlers, dass wir vor großen Wahlen so 2-3 Wochen vorher einfach nochmal konzentriert berichten und sowas wie Bilanzen vorlegen in einzelnen Politikbereichen, versprochen, was haben die Politiker versprochen bei der letzten Wahl, was wurde gehalten. Das machen wir regelmäßig, aber mein Eindruck ist, dass diese Bilanzen in der Regel sehr, sehr sehr kritisch ausfallen. Und Schönfärberei kann ich da nicht entdecken und muss auch sagen, dass meine Kolleginnen und Kollegen ohnehin alle grundkritisch sind und die Neigung, das, was Regierungen tun, gut und richtig zu finden, ist ganz schwach ausgeprägt.
Hm. Herr Niggemeier, Herr Ehlers hat ja auch gesagt, also er hält sozusagen ARD und ZDF für seriös und dann gibt es eine Abstufung in anderen. Das deckt sich ja mit vielen anderen Umfragen, die sagen, also ARD und ZDF haben noch einen sozusagen hinterlassen einen guten Eindruck. Andererseits gibt es eine Umfrage, dass 41% der Bürger die Nachrichten nicht mehr als objektiv betrachten. Wie passt denn das zusammen?
Also ich würde von den 100%, die der Hörer ARD und ZDF glaubt, auch ein paar abziehen, ehrlich gesagt. Ich würde auch da zu einer Skepsis raten und auch zu einer begründeten Skepsis, weil es da auch genug Beispiele gibt, wo auch ARD und ZDF zum Teil einfach Fehler machen, die passieren, aber auch zum Teil in einer tendenziösen Art berichten, wo man sagen muss, das hätte jetzt nicht passieren müssen. Ja, ich glaube auch, dass ARD und ZDF da noch einen Bonus haben. Den müssen sie aber natürlich auch haben, weil sie ja von uns allen bezahlt werden. Also ich finde es da auch richtig, besonders strenge Kriterien im Grunde anzulegen an die Qualität der Berichterstattung. Und das wäre nun ein großes Problem, wenn das umgekehrt wäre, wenn da das Vertrauen noch geringer wäre bei ARD und ZDF. Und ich würde mich da auch, glaube ich, nicht zu sehr drauf ausruhen, weil man sieht schon auch im Netz, man kann das immer nicht so ganz einschätzen, wie viele Leute sind das tatsächlich. Aber es gibt auch da eine ganz große Skepsis, eine ganz große Abneigung gegen dieses ganze System und auch gegen den Journalismus, den dieses System produziert. Also da müssen auch öffentlich-rechtliche Sender ganz besonders in den Dialog gehen, zum Beispiel in der Form, wie wir es tun, aber auch, ich glaube, einfach jeden Tag beweisen, dass sie ihr Geld wert sind.
Claudia Spielberg nochmal dazu?
Ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Niggemeier, Skepsis ist gut, auch gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen. Ich erlebe auch, dass es gut ist für uns, wenn unsere Hörerinnen und Hörer skeptisch gegenüber unserem Programm sind, weil wir auf dem Wege auch besser werden durch das, was wir an Feedback bekommen. Und das ist ja positiv, aber das ist auch in vielen Fällen kritisch. Also das ist ein guter Impuls, den wir auf dem Wege bekommen. Also Skepsis ist gut. Was schlecht ist aus meiner Sicht, ist Generalverdacht. Also so ein Grundvorwurf, Journalisten lügen gezielt und betrügen, das empfinde ich als sehr, sehr problematisch. Aber Skepsis, ja, das hilft. Auch uns.
Henrik Brandt, Sie sind Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Wir haben viele Mails gekriegt, wo kritisiert wird, dass Journalistinnen und Journalisten aus einer bestimmten politischen Ecke kommen, vermeintlich. Also ich habe Mails, da steht, die sind zu zwei Drittel rot-grün. In der Flüchtlingsfrage hört man keine konservativen Meinungen. Es ist schwer geworden. Oft hat man das Gefühl, dass nicht nur bei der Polizei, sondern auch im Journalismus von oben politisch regiert wird. Sie hat mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich genau mit diesem Thema auch auseinandergesetzt haben in der Redaktion.
Das ist richtig, ja. Wir haben vor dem Hintergrund dessen, all dessen, was jetzt auch schon angesprochen und diskutiert worden ist, natürlich auch unsere Arbeit problematisiert. Wir haben das öffentlich getan in mehreren Teilen in der Zeitung, in denen wir auch sozusagen das Tor aufgemacht haben und sozusagen diskutiert mit uns über diese Fragen und auch selber problematisiert haben, warum wir das eine so oder das andere anders machen. Ich finde das mit diesem rot-grünen Milieu so ganz spannend, weil wir müssen uns tatsächlich im Journalismus fragen, ob das in wesentlichen Teilen dominant ist für das, was wir im Moment an den verantwortlichen Stellen erleben. Ich glaube, dass das in Teilen stimmt und in Teilen stimmt es auch nicht. Auch ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten ab und zu mal über die ARD-Tagesthemen geärgert, weil sie doch sehr didaktisch im Flüchtlingsbereich unterwegs waren und vielleicht das eine oder andere Stück gemacht haben, an dem man sagen könnte, naja, ob man nicht auch einen anderen Schwerpunkt hätte setzen können. Das mag mit sowas zu tun haben. Und da ist die Kritik, da bin ich bei Frau Spielberg, gut und berechtigt und völlig richtig. Sie wird nur dann schwierig, wenn sie tatsächlich den Dialog verweigert und von der Position des Allwissenden heraus argumentiert, also genau das, was uns dann immer vorgeworfen wird, da wird der Dialog dann irgendwann kompliziert oder stockt dann auch oder ist gar nicht mehr möglich.
Mhm. Dazu passt noch eine Mail einer Journalistin, die uns gemailt hat. Ich finde es äußerst bedenklich, wenn ich als Journalistin ständig beleidigt, angepöbelt und per E-Mail persönlich bedroht werde. Ich finde Medienkritik berechtigt, aber der Ton bei der Debatte und der Hass im Netz sind für mich nicht nachvollziehbar. Ja, jetzt habe ich Henrik Schinnenburg aus Hamburg in der Leitung und ganz schnell noch Wahrheit oder Meinungsmache heute das Thema die Rolle der Medien. Sie können natürlich auch noch anrufen unter 08000441777 oder uns über das Internet unter ndr.de/redezeit eine Mail schicken. Herr Schinnenburg, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Ihr Handy ist, glaube ich, noch an. Können Sie das irgendwie noch ein bisschen weg? Ja, so ist wunderbar. Handy? Ja, irgendwas hat da gerade geschnarrt.
Ach so.
Jetzt bin ich bei Ihnen.
Erstmal wunderbar, dass es überhaupt so eine Sendung gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man frei seine Meinung äußern darf. Man kann allerdings auch in den Medien Meinungsmache durch Unterlassung zum Beispiel betreiben.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Sehr aktuell ist zum Beispiel der MH17-Absturz und wo das alles eigentlich im Grunde genommen gemündet hat, der 11.09.2001. Wie viele Gebäude sind da damals eingestürzt in New York? Ich glaube, den wenigsten Menschen ist es bekannt, dass es 3 sind. Beim Flugzeugabsturz in Shanksville gibt es Bilder von, es gibt welche aus dem Pentagon. Dann vergleichen Sie die mit dem Absturz der MH17. Und Leute, die das hinterfragen, werden dann als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Leider auch von den Öffentlich-Rechtlichen.
Mhm.
Es gibt allerdings zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen der 29.04.2014 die Sendung der Anstalt. Die Anstalt im ZDF wurde von Privaten verklagt, weil dort auf Thinktanks angesprochen wurde. Und Herr Kleber ist bekanntlich in der Atlantikbrücke, ECTPB. Und da möchte ich jetzt mal noch einmal einen Namen anbringen und einen Think Tank. Der Mann heißt George Friedman und sein Think Tank heißt Stratfor.
Mhm.
Bitte das mal ganz genau bei YouTube nachprüfen. Nochmal, Georg Friedman. Stratfor.
Okay.
Ich habe alle 3-4 Versionen mir angeguckt. Englisches Original, Deutsch übersetzt, Untertitel ICTPP. Wenn Sie das in den öffentlich-rechtlichen Medien bringen, bin ich gerne bereit, einen Beitrag zu zahlen, ansonsten nicht.
Gut, Herr Schönburg. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wir gehen mal gleich rüber zu Thomas Rudeck aus Berlin. Guten Abend, Herr Rudeck.
Ja, guten Abend. Das ist amüsant, dass der Vorredner jetzt auf dieses Thema verwiesen hat. Er beruft sich, glaube ich, auf eine Studie eines Medienjournalisten, eines Medienwissenschaftlers, der heißt Uwe Krüger. Und der hat eine Netzwerkanalyse gemacht. Und diese Netzwerkanalyse heißt Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten.
Aha.
Kritische Netzwerkanalyse ist also wirklich eine empirische Analyse, wo er eben nachgewiesen hat, dass führende Redakteure, Chefredakteure eben durchaus auch in Thinktanks, die nicht nur begleiten, sondern dort eben auch Funktionen gegen Geld ausüben.
Aha, das würde diese These untermauern, dass das alles sozusagen gesteuert ist.
Alles, um Gottes Willen. Ich will hier keine pauschalen, ich bin froh, dass wir öffentlich-rechtlichen Medien haben, sage ich ganz ehrlich, aber ich beobachte natürlich so in den letzten Jahren auch durchaus Entwicklungen, die in die Richtung gehen, ja, dass hier auch Meinungsmache betrieben wird. Ich möchte das an einem ganz kleinen Beispiel illustrieren. Nämlich, Sie wissen selbst, als Putin im letzten und im vorletzten Jahr stark in der öffentlichen Kritik stand, eben wegen der Ukraine, kann man ja überall geteilter Meinung sein, auch über die Rolle des Assoziierungsabkommens und so weiter. Aber da wurden dann die Bürger, die da eben kritische Sachen ins Netz gestellt haben, auch über die Medien einfach als Putin-Trolle pauschal diffamiert. Also als ob die jetzt alle von Putin irgendwie gesteuert und bezahlt sind. Und ich denke, das ist so billig und das geht doch heutzutage wirklich seriöser. Ja. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es mehr Transparenz, auch gerade bei öffentlich-rechtlichen Medien gibt. Kleines Beispiel, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, die machen ja jetzt auch immer die Rundfunkratssitzungen finden öffentlich statt.
Mhm.
Nun sind viele berufstätig, können dort nicht hin und ich weiß auch, dass die Sitzungen für die Protokolle aufgezeichnet werden und alle rühmen sich ja, wir stellen unsere Podcasts ins Netz, sie auch, was ich ganz toll finde. Aber warum stellt man nicht dann auch die öffentlichen Rundfunkratssitzungen ins Netz als Podcast, dass die Menschen sich dann einfach auch anhören kann, wie die demokratischen Gremienvertreter im Rundfunkrat, was die dort debattieren und diskutieren.
Ja, Herr Rudeck, die Frage gebe ich gleich mal weiter an Claudia Spiewak. Sie ist Chefredakteurin von NDR Info. Rundfunkratssitzung öffentlich ins Netz. Was halten Sie davon?
Ja, das ist eine Entscheidung, die nicht bei mir liegen würde, aber ist natürlich eine Anregung, über die man sich ja mal nachdenken kann. Ich würde gern Ihr Stichwort Transparenz aufgreifen, weil das eins ist, mit dem wir uns auch wirklich sehr intensiv beschäftigen. Wir haben, weil wir auch sehen, dass wir mehr Transparenz gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern zeigen wollen und sollen, haben wir bei uns eine neue Kolumne eingeführt, die nennt sich NDR Info im Dialog. Einmal die Woche kann man die bei uns hören und da wollen wir den Blick hinter die Kulissen möglich machen. Also zum einen erklären wir unsere redaktionellen Entscheidungen, geben Aufschluss über Quellen, die wir gehabt haben in einer bestimmten Berichterstattungslage, aber wollen natürlich auch sehr stark das, was wir an Kritik von Hörerinnen und Hörern bekommen haben in der jeweils zurückliegenden Woche dort offenlegen. Und darauf bekommen wir wiederum sehr positive Resonanz. Also Transparenz ist, glaube ich, ein guter Weg. Und da haben Sie einen guten Punkt getroffen, mit dem wir uns auch schon intensiv beschäftigen.
Ich frage nochmal Stefan Niggemeier. Das, was der Herr Rudeck geschildert hat, also auch die Verbindung von Journalisten zu bestimmten Lobbygruppen. Ich habe ja auch eine Mail noch von Markus Gröber aus Gifhorn, der sagt, ein wesentlicher Bias der Medien wird einfach aus den Überzeugungen der vermuteten Zielgruppe zusammengerührt und dies prägt dann automatisch den Fokus und den Tonfall der Berichterstattung. Das ist dann bei der BBC ganz anders als beim NDR, beim Deutschlandfunk und so weiter. Also ist das im Netz auch spürbar sozusagen, dass dieser ganze Fokus viel breiter und viel größer geworden ist?
Also das wäre ja die harmlosere Interpretation zu sagen, dass die Journalisten antizipieren, was das Publikum hören will. Das ist auch nicht im Sinne einer ausgewogenen Nachrichtenvermittlung, aber das wäre eigentlich die harmlosere Erklärung für die eigentliche Kritik, dass Journalisten Interessensvertreter sind, dass sie in irgendwelchen Lobbyorganisationen drin sind und deswegen eine entsprechende Politik machen, weil sie da im weiteren oder engeren Sinne gekauft sind. Und ich glaube, was sich da zeigt, was jetzt die beiden letzten Anrufer auch gesagt haben, ist, dass sich Medien die letzten Jahre nicht damit auseinandergesetzt haben. Also diese Untersuchung von Uwe Krüger ist interessant. Ich glaube, da kann man auch viel dran kritisieren. Aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Die ist auch ein großer Teil in einem Buch von Udo Ulfkotte über die gekauften Journalisten. Ein, wie ich finde, furchtbares Buch, was totalen Unsinn mischt mit völlig berechtigter Kritik und deswegen sehr gefährlich ist, was aber ein Bestseller wurde, wo aber die Medien, die allerwenigsten Medien sich einfach mit auseinandergesetzt haben und wirklich da sich die Mühe gemacht haben, hinzugehen und zu sagen, so, und wir setzen uns jetzt mit der Kritik auseinander, wir sagen, wo ist sie berechtigt, wo ist sie falsch und wir gehen da wirklich in den zugegebenermaßen mühsamen Nahkampf, das auseinanderzudröseln. Und wenn man das nicht macht, und dieses Stichwort Putin-Trolle, was vorhin gefallen ist, ist auch so eins, wo, glaube ich, auch ein Publikum, Zuschauer, Zuhörer, die einfach Kritik hatten und auch nicht gekauft waren von Putin, dass die plötzlich das Gefühl hatten, Moment mal, wenn wir mit unserer Kritik sofort verunglimpft und in so eine Ecke gestellt werden, dann ist hier offensichtlich niemand an unserer Kritik, an unseren Einwänden interessiert. Und ich glaube, das muss man einfach sehen, dass das über Jahre ein Misstrauen beim Publikum geweckt hat, was jetzt in einer Weise explodiert, dass man es kaum noch wieder einfangen kann.
Ich habe jetzt Okan Bilikli aus Karlsruhe in der Leitung. Guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Vielen Dank, dass Sie all da sind und über das Thema sprechen. Ich finde das auch sehr interessant. Ich bin selbst 23 und angehender Journalist, behaupte ich jetzt mal. Also ich habe auch schon eben Praktika gemacht und bin jetzt auch dabei, mich zu bewerben bei Journalistenschulen und so weiter. Also mich beschäftigt das Thema deswegen natürlich auch sehr und würde gerne etwas fragen zu einer Thematik, die der Herr Niggemeier vorhin auch schon angesprochen hat, zu diesem Herdentrieb, der ja auch schon in vielen Artikeln eigentlich inzwischen in den Medien auch beobachtet wurde und wird und immer wieder beschrieben wird, nämlich, wie auch Herr Niggemeier vorhin gesagt hat, diese gleiche Art zu interpretieren vielleicht bei einem Thema, dass man Gut und Böse irgendwie von vornherein vielleicht für festgemacht hält, die nach vielleicht auch politischem, nach eigenem Weltbild oder Sozialisation, beispielsweise eben Putin, da war ja auch vorhin das Thema, Stichwort gefallen, wo ich immer an dieses Bild denken muss, dieses Standbild, nach dem MH17-Absturz, das irgendwie in den Medien war, eben damals mit diesem einen, in Anführungszeichen, pro-russischen Rebellen sozusagen, der diesen Teddybär hält, und wo es dann hieß in sozusagen ziemlich vielen deutschen Medien, ja, der würde jetzt sozusagen da diese toten Kinder entehren und sich lustig machen. Und dann ist irgendwann später dieses Video aufgetaucht, was beispielsweise auch in der Anstalt gezeigt wurde, dass sozusagen der dann irgendwie da betet oder so. Also ob das alles stimmt, ist natürlich auch nochmal die Frage. Aber wo dann sozusagen rauskam, okay, ist nicht unbedingt so gewesen, vielleicht wie es in den Medien beschrieben wurde. Und ich mich frage, ja, dieses Problem des Herdentriebes, was man dagegen machen kann, weil es scheint ja, glaube ich, also sag nicht nur ich, sagen, glaube ich, auch einige andere Journalisten selbst, dass das ein Problem ist. Und ich mich frage, wie man dem Problem Herr werden kann.
Ja, Herr Niggemeier, was macht man gegen den Herdentrieb? Hinterherlaufen.
Also erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es ihn gibt, und sich als Journalist zwingen, was eigentlich auch ein natürlicher Reflex ist, als Journalist zu sagen, man guckt jetzt mal in die andere Richtung. Wenn alle glauben, erkannt zu haben, wo das Problem liegt und wer hier der Schuldige ist und wer nicht, dann mal zu gucken, ob es nicht womöglich rechts und links Geschichten davon gibt, die auch ein vollständigeres Bild zeigen. Es geht ja in den meisten Fällen, glaube ich, gar nicht darum zu sagen, was ist Wahrheit und was ist Lüge, sondern wirklich zu sagen, schaffen wir wirklich ein vollständiges Abbild von so einer Realität. Ich finde das frappierend beim Thema Flüchtlinge, dass ich das Gefühl habe, wir haben jetzt gerade den Herdentrieb in die umgekehrte Richtung. Also wenn es wirklich so war, dass wir im letzten Sommer alle so besoffen waren von diesem Taumel, da wir helfen den Menschen, die zu uns kommen, hat sich das ja jetzt komplett verkehrt, und man hat ja das Gefühl, es gibt nur noch Geschichten über kriminelle Ausländer, kriminelle Flüchtlinge und Zuwanderer. Also da gibt es jetzt sofort so den Reflex, in die andere Richtung zu rennen.
Frau Spielberg, Sie wollten da auch noch was zu sagen?
Ja, dieses Thema, Herr Belikli, Herdentrieb, das ist schon eins, mit dem wir uns beschäftigen und beschäftigen müssen, weil den gibt es in der Tat, den gibt es in jeder Gruppe, und deshalb gibt es den auch bei Journalisten. Und ich glaube, wenn man dagegen steuern will, da muss man auf verschiedenen Ebenen dagegen arbeiten. Das fängt zum Beispiel an, wenn man morgens in einer Redaktionskonferenz zusammensitzt und dann spricht man über irgendein Thema und dann melden sich zwei Kollegen, zwei vielleicht auch die Meinungsführer sind, und die nehmen da eine Position ein und sagen, ist doch klar, das bewerten wir so und so und dazu müssen wir unbedingt den X oder den Y hören, dann ist das erstmal so ein Impuls, dass die anderen, die am Tisch sitzen, sich überlegen, ich sehe es vielleicht anders, aber wenn dann noch ein Dritter in das gleiche Horn stößt, sage ich wirklich was, so wie in jeder anderen Gruppe auch. Deshalb glaube ich, man muss die anders denken, die muss man stärken, die muss man gezielt stärken und deren Positionen denen Gehör verschaffen, damit man eben schon in der Redaktionskonferenz, da wo Programm geplant wird, möglichst viel Vielfalt hat. Und das kann man natürlich als Chefredakteurin befördern, aber dazu gehören natürlich auch selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen, die das Problem sehen und die dann eben auch selbst die Initiative ergreifen und für Vielfalt sorgen.
Herr Brandt, bei der HAZ in Hannover, wie stellen Sie da Vielfalt sicher?
Wir diskutieren auch viel in der Redaktionskonferenz. Das ist, glaube ich, auch gut und richtig. Und in der Tat diskutieren wir im Moment auch ein bisschen mit anderen Schwerpunkten als noch vielleicht vor einem halben Jahr, was zum Beispiel Flüchtlinge angeht. Ich würde das gerne noch ergänzen um einen weiteren Punkt. Meinungen kann man ja haben, auch als Journalist. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, zunächst mal, dass wir möglichst viel wissen und dass wir unsere Neugier wachhalten und dass wir eben auch bei der Recherche Fragen stellen, auf die man vielleicht möglicherweise nicht als erstes kommt oder die nicht alle anderen auch schon gestellt haben. Das ist gelegentlich mühsam, das ist anstrengend, das braucht Kraft, Geld und Ressourcen.
Und Zeit.
Und Zeit, genau. Mhm. Und Zeit ist dann wie immer auch Geld. Und das ist etwas, worauf wir dann vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal hinweisen müssen, dass es natürlich die Bereitschaft, Journalismus zu finanzieren oder zu bezahlen, in diesem Land natürlich auch nicht gerade wächst. Es ist im Gegenteil eher so, dass das abnimmt und dass sowohl die Öffentlich-Rechtlichen darunter zu leiden haben, dass sie ihre Anführungszeichen ganz dick Zwangsabgabe erklären müssen und die Zeitungen darunter zu leiden haben, dass immer weniger Menschen bereit sind, für das Gedruckte zu bezahlen und es im Internet gerne umsonst mitnehmen. Das hat was damit zu tun, wie viel Zeit und wie viel Kraft wir investieren können in die Recherche, vielleicht auch mal gegen den Strom und gegen die Richtung.
Herr Brandt, Recherche ist ein gutes Stichwort. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel zusätzliches Geld, Ressourcen, Manpower in die Recherche gesteckt, in unseren Recherchepool. Das ist dann natürlich auch Geld, das an anderer Stelle fehlt. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die an anderer Stelle fehlen. Aber wir sehen, dass das gut investierte Ressourcen und gut investiertes Geld ist, weil da sind bei uns zum Beispiel im Reporterpool Kolleginnen und Kollegen, die wirklich freigestellt sind für Recherche. Und zwar auch für die lange Recherche, die vielleicht nicht einen Tag und nicht zwei Tage, sondern 10 Tage oder auch 3 Monate dauern. Aber wie Sie zu Recht sagen, dafür muss man das Geld und die Möglichkeiten haben. Und wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben ja eine gewisse finanzielle Grundausstattung, die das durchaus möglich macht. Und wir nutzen sie bei NDR Info.
Wenn ich das kurz ergänzen darf, das tun die Zeitungen natürlich inzwischen auch. Auch die BATZAG Mediengruppe, in der die Hatz erscheint, hat inzwischen einen Rechercheverbund, ein Netzwerk geschaffen, in dem wir versuchen, genau diese Defizite, die natürlich durch eine gewisse finanzielle Bedrängung auch entstehen, auszugleichen und damit sogar wieder Ressourcen zu schaffen für die Tageszeitungen, die einzelne Titel möglicherweise gar nicht mehr haben.
Ich habe noch eine Mail von einer Hörerin, Annette Rader, schreibt, leider wissen viele Menschen das System der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland nicht zu schätzen und verlassen sich lieber auf Angaben irgendwelcher Hobbyblogger oder 140-Zeichen-Tweets. Nur weisen sich viele Einträge in den sogenannten sozialen Medien oft als Gerücht oder sogar gezielte Desinformation. Wenn aber Facebook zum Fakebook wird, sehe ich hierin eine ernsthafte Gefahr für unser System. Seriöse Journalisten müssen da weiterhin auf Qualität bei Recherche achten und sorgfältig mit Sprache umgehen. Das ist, denke ich, genau der Punkt, den wir besprochen haben. Und das andere ist diese Schnelligkeit, die Frau Rader ja auch anspricht, Herr Brandt. Journalistische Kriterien, wirft man die sozusagen unter dem Druck der sozialen Medien auch mal schnell über Bord?
Nee, also jedenfalls wäre das falsch. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das, wenn man so will, das Konstitutive für unsere Arbeit weiter bleiben wird, indem wir einfach sagen, wir gucken links, rechts, oben und unten. Also wir nennen das dann manchmal dreidimensionale Recherche. Also ich sehe, was passiert und ich weiß, warum und ich weiß, wozu es führt. Das ist schon unser Anspruch und unser Ansatz. Dass man unter dem Druck von sozialen Medien, aber vor allen Dingen auch der eigenen Internetpublikation bisweilen da Abstriche machen muss, will ich nicht bestreiten. Aber das Internet hat nun mal als eigenes Medium auch eigene Gesetze und dazu gehört, dass man es ähnlich wie im Hörfunk ständig neu machen kann und ständig nachbessern kann. Das kann man bei einer gedruckten Zeitung nicht und deshalb, also jedenfalls nicht nur im Tagestakt, und deshalb muss man da auch noch sorgfältiger arbeiten. Und jedenfalls dann alles das so weit haben, dass es dann auch fit to print ist, wie es früher so schön heißt. Darum bemühen wir uns jeden Tag.
Da habe ich noch Helmut Kitzler aus Hamburg, der schreibt, Helmut Kittlitz. Es kann nach meiner Meinung kein Medium geben, das die Wahrheit verbreitet. Wer immer etwas schreibt oder mitteilt, hat nach seiner Werteskala ausgewählt, was ihm oder ihr wichtig ist. Von den Informationen, die er selbst herausgefunden oder erhalten hat, mehr kann niemand von einem Journalisten verlangen. Und jetzt habe ich Mario Segert aus Lindenberg in der Leitung. Guten Abend, Herr Segert.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung zu dem Thema?
Ja, also ich hatte vorhin die Frage vorgespräch gestellt, dass wir ja in den Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen grundsätzlich Politiker, Ministerpräsidenten sitzen haben. Das verwundert mich umso sehr, dass wir jetzt auch die Kritik an den polnischen Nachbar in die EU ganz groß aufgenommen haben, warum der polnische Staat jetzt in den Medien eingreift, obwohl das schon seit Jahren gang und gäbe ist. Mhm. Und die Frage ist einfach bloß so, es verquicken sich ja da gewisse Momente. Das heißt, sobald Politiker irgendwo in Aufsichtsräten sitzen, zum Beispiel nehmen wir auch mal in Niedersachsen einen VW-Konzern, man sieht das hier aktuell, der VW-Konzern hält sich still, weil die politische Elite höchstwahrscheinlich daraus Schaden sieht. Es wird hier nichts getan, weder der Verkehrsminister noch sonst noch irgendwas tut dagegen. Und diese Verquickung zwischen Politik, Wirtschaft, freien Medien, die ja nun mal da ist, stellt für mich natürlich schon ein Fragezeichen dar, dass ich sage, ja, mein Gott, sie schreiben, sie bemühen sich, sie wollen alles an die Öffentlichkeit bringen, sie wollen ehrlich berichten, aber solange da doch einflussreiche Leute oben sitzen, in den Aufsichtsräten, kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Herr Segert, darf ich Sie kurz fragen, was jetzt bei VW genau Ihr Ansatz ist? Also was hat die Politik gemacht, was hat VW gemacht und was haben die Medien gemacht?
Naja, wir wissen ja, ich habe das bloß jetzt verquickt, weil wir wissen, in den Aufsichtsräten von öffentlichen Rechtlichen sitzen Ministerpräsidenten.
Nein,
das ist der eine Fakt.
Nee, Herr Segert, also in den Aufsichtsgremien des Norddeutschen Rundfunks sitzen keine Ministerpräsidenten. Es sitzen auch Vertreter von Parteien, Aber sie sitzen zusammen mit Vertretern von Kirchen und Gewerkschaften und Frauenverbänden und Umweltverbänden. Also sie sind nur ein Teil der sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen, aber keine Ministerpräsidenten im Norddeutschen Rundfunk, in den Aufsichtsgremien.
Na, im ZDF glaube ich schon, ne?
Im NDR.
Ja, gut. Ich
spreche also jetzt über unseren
Laden. Einigen wir uns darauf, die Politik ist vertreten.
Ja,
also ich find
unter anderem.
Ich finde das gut. Aber ich finde das gut.
Ja, okay, wir nehmen mal, die Leitung ist fürchterlich schlecht, Herr Segert. Wir nehmen mal Ihren Einwurf auf. Und jetzt habe ich im Hintergrund Herrn Brandt und Herrn Niggemeier dazu gehört. Herr Niggemeier vielleicht erst.
Ich finde das eine berechtigte Kritik. Ich glaube, dass der Vergleich mit Polen falsch ist, weil in dieser Weise in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht es einen direkten Zugriff der Regierung gibt. Und trotzdem, wenn man sich das anguckt, wie sehr sich die Politiker und insbesondere die Vertreter der Regierung mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass ihr Einfluss beschnitten wird in diesen Aufsichtsgremien. Also dass wirklich das Bundesverfassungsgericht immer erst herkommen muss, wie im Fall des ZDF, und zu sagen, nee, es sind einfach viel zu viele Vertreter, staatsnahe Vertreter darin. Beim MDR kann man jetzt auch im Rundfunkrat das sehen, wie wenig es ein Gespür der Politik an der Stelle gibt. Da sind womöglich die Medien weniger die Schuldigen, aber dass auch die Politik kein Gespür dafür hat, zu sagen, wir müssen hier auf größtmöglichen Abstand gehen, das ist ein Problem und das weckt natürlich ein berechtigtes Misstrauen.
Jetzt Herr Brandt.
Ja, ich glaube, das ist alles richtig, was Stefan Niggemeier gesagt hat. Das löst nur unser Problem gerade gar nicht, weil wenn wir die Öffentlich-Rechtlichen bashen, also andersrum, es ist kein öffentlich-rechtliches Problem. Es ist ein Problem der gesamten klassischen, etablierten Altmedien, was immer man will. Und das greift weit aus. Dann gibt es Belege dafür, für Einfluss hier oder da. Da ist öffentlich-rechtlich sicher extrem angreifbar hier immer noch. Der NDR hat da aber auch eine spannende Entwicklung hinter sich in den letzten 25 Jahren, 30 Jahren. Aber damit ist nichts gesagt darüber, wo eigentlich dieses gigantische Misstrauen gegen die gesamte Medienlandschaft herkommt und gegen alle, die sich der Komplexität unserer Welt stellen und möglicherweise nicht die ganz einfachen Antworten immer gleich parat haben.
Gerhard Gerdes aus Oldenburg hat uns da gerade geschrieben, ich schätze gerade auch die Rolle der öffentlichen Sender sehr. Was ich bedauere, ist die augenscheinliche Unkenntnis einiger Journalisten darüber, was eine neutrale Nachricht ist und was eine Meinung ist. Also das Gefühl, da wird nicht mehr richtig getrennt zwischen Meinung und sozusagen Information. Herr Brandt, ist das auch was Sie feststellen, dass im Zuge der sozialen Medien sozusagen auch das Nachrichtengeschäft etwas fluseliger wird, sage ich jetzt mal, also alles nicht mehr so ganz ernst nimmt?
Ich glaube, das sind zwei Sachen, ob man was ernst nimmt oder ob man Nachricht und Kommentar vermischt. Ich denke, dass, oder andersrum, eine Zeitung, bleibe ich bei meinem Medium, die so gemacht würde wie 1985, würde heute kein Mensch mehr kaufen. Wo sie Nachrichtentexte haben, also Texte, in denen erklärt wird, das und das ist so und so, sagte der und der gestern, und dann gibt es dazu eine Reaktion und anderes mehr, und das auf 80, 90, 100 Zeilen oder einer halben Zeitungsseite, sind schlichtweg nicht mehr verkaufbar. Und darauf müssen wir uns einstellen. Die Frage ist, ob wir, wie wir Geschichten erzählen, wie wir Themen transportieren, wie wir Nachrichten vermitteln, daran hat sich etwas geändert, das ist richtig. Und man kann der Ansicht sein, dass das hier oder da kommentierender ist als früher. Ich glaube nur, dass das notwendigerweise ein Problem. Problem wird es dann, wenn es immer einseitig ist, wenn es sozusagen in eine bestimmte Richtung marschiert, das, was wir heute auch schon gestreift haben. Und da müssen wir aufpassen, keine Frage.
Darf ich mal ein Beispiel sagen,
ja,
wo ich finde, wo man sieht, wie schwierig das ist. Ich bin überhaupt kein Freund der AfD. Aber ich glaube, es würde helfen, in der Berichterstattung über die AfD sehr viel nüchterner, nachrichtlicher, sachlicher zu berichten, als sehr schnell mit dieser Empörung zu reagieren. Ich glaube, dass das sogar auch der AfD nur hilft. Also im Grunde ist das doppelt kontraproduktiv. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, wenn man dieses, was wir seit jetzt einer Woche oder länger alle diskutieren, dieses Beispiel, was Frau Petri gesagt hat, über die Sicherung der Grenzen notfalls mit Waffengewalt, wenn das sofort auch in Nachrichten weitererzählt wird als die AfD will den Schießbefehl, dann ist das ein Problem, weil das ist vielleicht was, was die AfD mit suggerieren wollte oder so. Es ist aber nicht das, was Frau Petri gesagt hat. Und ich glaube, dass da auch viele Hörer, Leser sich bestätigt fühlen, wenn sie merken, Moment mal, die sind aber an der Stelle nicht genau. Und das wäre, wie gesagt, gerade weil ich kein Freund der AfD bin, würde ich mir wünschen, dass Medien an der Stelle sehr viel genauer wären und sehr viel sachlicher, nüchterner und mit Fakten einfach dann reagieren.
Mhm. Wahrheit oder Meinungsmache, die Rolle der Medien, Sie können noch mitdiskutieren, 12 Minuten haben wir noch. Also schnell noch anrufen, 08000 441777 und Chris Mancic aus Hamburg hat angerufen. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe in der gesamten Mediendebatte schon relativ lange alles Mögliche verfolgt und ich finde eigentlich unsere Medienlandschaft ganz gut. Das ist halt sowohl privat als auch öffentlich, das ist immer ein nettes Gegengewicht. Nun habe ich mal meinen Schwager gefragt, der Nachrichtenredakteur beim MDR ist, ob er intern irgendwelche Stallordern hat oder irgendwelchen Beschränkungen unterliegt und was es da für Einflussnahmen gibt. Und er sagt, naja, er ist schon frei, aber es gibt halt die Ansage, dass bei Verbrechen, die gemeldet werden, die Nationalität nur dann genannt wird, wenn sie für die eigentliche Tat ausschlaggebend ist oder ursächlich damit in Verbindung zu bringen ist.
Mhm.
Und er sagte selber, naja, das ist jetzt ein ziemlich heißes Eisen, das lässt sich schwer sagen. Es ist ein bisschen schwammig formuliert alles. Und ich vermute mal, dass das aus dem Wunsch herauskommt, zu überlegen, was könnte denn passieren mit den Nachrichten, die man sendet, löst man ja immer was aus. Und man hat zum Beispiel eine AfD da und man hat zum Beispiel eine Pegida da und man kann natürlich sehr schnell, wenn man allein Tatsachen sagt, kann man sehr schnell durch Selektion irgendwelche Reaktionen hervorrufen. Und ich glaube, dass genau solche Stallordern oder diese Vorsicht, die man da entwickelt hat, auch gerade in den Medien, dass die in Köln zu dieser merkwürdigen Medienreaktion im ersten Moment geführt hat. Es hat ja fast einen Tag gedauert, bis alle gesagt haben, klar, es sind Nordafrikaner. Und ich glaube auch, dass es mit ein bisschen dazu beiträgt, wie die Polizei darauf reagiert hat und dass sozusagen alles sehr, sehr vorsichtig und mit Samthandschuhen angefasst wird. Und ich glaube, da müsste man auch noch mal genauer gucken, dass man eine gute Regelung für solche Sachen findet oder eine gute Lösung.
Mhm. Herr Brandt, wir hatten gerade über diesen Punkt vor der Sendung gesprochen. Vielleicht schildern Sie das nochmal.
Das stimmt ja. Also alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Es gibt nur keine Stallorder, sondern es gibt einen sogenannten Pressekodex. Das ist nichts Geheimes. Das steht im Internet, www.presserat.de. Das ist eine Vereinbarung, die Journalisten, Verleger und öffentlich-rechtliche Einrichtungen in Teilen, nicht alle, getroffen haben darüber, wie man mit bestimmten Fakten umgehen will. Das ist eine Regelung, die ist nicht verbindlich, dass man kann sich daran halten, man kann das unterschreiben oder auch nicht. Also es wird keiner dazu gezwungen, die meisten haben das aber getan. So etwas ist ja gesellschaftlich, entsteht ja in einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, da gibt es einen Konsens darüber. In dieser Regelung, das ist ja die Ziffer 12, heißt es zum Beispiel, besonders zu beachten, ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Ich finde diesen Satz sehr problematisch, fand ich immer schon und finde ihn jetzt geradezu ärgerlich. Also wenn es darum geht, ob bei Straftaten bestimmte Nationalitäten oder Herkünfte vermutlicher Täter oder tatsächlicher Täter genannt werden dürfen. Ich gebe Ihnen recht, dass die Polizei das quasi auch inzwischen verinnerlicht hat. Und wir sind gerade mitten in der Diskussion darüber, ob das eigentlich eine gute Idee ist. Aber das ist gesellschaftlicher Konsens und das ist nicht etwas, was Journalisten sich irgendwie im Kämmerlein ausgedacht haben oder böse Chefredakteure, sondern das ist etwas, das in langen Gremiensitzungen entstanden ist. Diskutieren wir neu, das glaube ich auch, dass das nötig ist. Aber das ist der Sachverhalt, das ist nichts Geheimes.
Frau Spielberg auch nochmal dazu?
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal neu justieren und darum geht es in Wahrheit, wann genau zum Beispiel die Nennung einer Nationalität angemessen ist und auch ein wesentlicher Bestandteil von Information ist. Als dieser Pressekodex entstanden ist, ging es ja gar nicht allein um die Nationalitäten, sondern es war viel breiter gefasst. Es ging eben um den Schutz von Minderheiten. Und wenn man es mal wegzieht von diesem aktuellen Beispiel, kann man sagen, irgendwo ist eine Straftat geschehen. Und in dem Zusammenhang würden wir jetzt in den Nachrichten sagen, dass es sich bei dem Verdächtigen, sagen wir mal, um einen Katholiken handelt oder um einen Homosexuellen oder was auch immer, dann würden wir ja insinuieren, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen der Tat und der Zugehörigkeit vielleicht zu einer Minderheit. Und das ist schon hochproblematisch. Insofern ist die Grundintention, finde ich, dessen, was der Impressekodex steht, gut und richtig, auch nach wie vor. Aber wie Hendrik Brandt schon gesagt hat, das ist in einer bestimmten Situation entstanden und das müssen wir auch neu justieren und uns fragen, gilt das noch so 1:1 und wann wenden wir es wie an? Das ist mehr eine Anwendungsfrage.
Aber nochmal, es ist keine Geheimwissenschaft, es ist für jedermann öffentlich erkennbar und es ist keine Einflussnahme von finsteren Mächten auf die Journalisten, sondern es ist ein selbstgewähltes Verdikt.
Darf ich da einmal noch widersprechen? Ja. Ich glaube auch gar nicht, dass wir das neu justieren müssen, das Problem, was dahinter steckt, ist ein allgemeines psychologisches von Menschen. Wir lesen eine Meldung, Flüchtling schlägt Frau. Wenn da steht, was weiß ich, der aus Afghanistan kommende so und so Verdächtige, dann neigen wir dazu, das zu verallgemeinern. Wir kennen alle sehr wenige, was weiß ich, Afghanen und denken, na siehste, wir wissen ja, wie die so sind. Und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, das einzusortieren, wie hoch eigentlich der Prozentsatz ist, ob das was typisch ist, ist eine Straftat, ob eine bestimmte Gruppe von Ausländern zu bestimmten Straftaten neigt. Sobald das der Fall ist in Köln, gibt es natürlich das Recht zu nennen, welche Nationalitäten sind da beteiligt. Wenn man feststellt, es gibt da ein Problem mit ganz bestimmten Gruppen, dann muss das natürlich genannt werden. Ich habe aber auch das Gefühl, also in Köln ist auf jeden Fall bei der Polizei was schiefgelaufen. Ich habe spätestens seitdem gar nicht mehr das Gefühl, dass wir dieses Problem haben, sondern eher das Gegenteil. Ein Kollege vom SZ-Magazin hat das sehr schön geschrieben vor ein paar Tagen. Der hat so die Zahl der Strafanzeigen in Köln rund um Rosenmontag wegen sexueller Belästigung aufgeschrieben. Ich weiß nicht, es waren mehrere hundert, glaube ich, oder mehrere Dutzend. Und sagte, auf die Titelseite schafft es diese Zahl morgen nur, wenn es alles Flüchtlinge waren. Also inzwischen hat sich das auch komplett umgedreht, wie wir mit dieser Nennung von Herkunft von Tätern und Verdächtigen umgehen.
So, jetzt habe ich Thomas Weber aus Göttingen in der Leitung. Herr Weber, wir haben noch 4,5 Minuten, also bitte kurz.
Okay, schönen Abend Ihnen allen ins Studio. Also ich denke schon, dass es parteipolitische Einflussnahme gibt, aber auch schon einfach deswegen, weil es politische Nähe von politisch denkenden Menschen gibt. Auch Journalisten sind politische Menschen letztlich. Ich habe keinen Überblick über Lobbygruppen, aber ich verfolge schon mit großem Interesse Interpretationen im tagespolitischen Geschehen. Ich denke, dass gerade beim NDR Info, und das macht mich sehr traurig, weil ich den Sender ansonsten gerne höre, also Ihren Sender auch ein Lob für viele gute Beiträge, dass es schon eine Parteinahme für konservative Positionen gibt. Die CDU kann fast machen und tun, was sie will, also die CDU.
Herr Weber, da sind Sie aber jetzt unter vielen, die uns gesagt haben, wir wären so schrecklich links. Also.
Ja, das stimmt überhaupt nicht, nein. Darf ich ein Beispiel geben? Ich hätte zwei Beispiele. Beispiel Europapolitik. Da wurde über den konservativen Kandidaten Herrn Juncker Verschiedenes gesagt und da wurde von Frau Merkel zum Beispiel behauptet, dass die Einführung von Eurobonds, also von europäischen Staatsanleihen, eine Vergemeinschaftung von Schulden sei. Das war eine glatte Lüge, das ist einfach nicht wahr. Niemand hat das recherchiert oder mal hinterfragt. Und es wurde auf ihrem Sender gesagt, wenn Frau Merkel, ich weiß nicht mehr von welchem Korrespondenten, ihren Kandidaten, also gemeint war Herr Juncker, durchsetzt, dann sei sie die wahre Chefin von Europa. Sowas zum Beispiel, also das finde ich unglaublich. Ne? Okay. Und Frau Merkel hat wirklich gelogen, weil das ist einfach nicht wahr. Die Einführung von Eurobonds ist keine Vergemeinschaftung von Schulden. Das ist völliger Quatsch. So macht man Parteipolitik. Oder zum aktuellen Gesetzentwurf für die Begrenzung von Familiennachzug von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Da kam jetzt diese merkwürdige Missverständnis, was im Familienministerium der SPD-geführten Ministeriums nicht eindeutig interpretiert wurde.
Ja, und vom Wochenende, ne, Herr Weber? Wir müssen ein bisschen...
SPD ungeheuer angelastet und da hat einer ihres Korrespondenten auch unheimlich schwer auf Herrn Gabriel herumgeklopft, so der wüsste gar nicht mehr so richtig, was passieren würde in seiner Partei. Aber dass der Aspekt, es wurde nie bestritten, was Herr Gabriel gesagt hat, von keiner Seite, dass er das nicht für absprachekonform hält.
Okay, Herr Weber. Mehr Beispiele, für mehr Beispiele haben wir keine Zeit, aber ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen.
Wenn ich in die Redaktion schaue, Herr Weber, dann ist das ein ganz bunt gemischter Haufen. Bei den meisten, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was sie politisch denken und wo sie politisch stehen. Sie sagen, wir sind zu konservativ. Andere sagen, wir sind zu links. Solange wir Kritik von beiden Seiten bekommen, bin ich ganz beruhigt, ehrlich gesagt.
Das ist übrigens ein gängiges Phänomen, Frau Spielberg, das ist bei uns ganz ähnlich. Links und rechts halten sich die Waage und zwar in gleichermaßen extrem, also im Vorwurfsbereich.
Ich glaube, bei den Hörern war das heute auch so. Wir haben eine Menge, ein breites Spektrum an Meinungen gehört. In der Redezeit Wahrheit oder Meinungsmache, die Rolle der Medien. Und mit dabei war Stefan Niggemeier, als freier Journalist und Medienexperte in Berlin. Henrik Brandt, Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeine, und Claudia Spiewak, Chefredakteurin von NDR Info. Die Redaktion hatte Petra Lehnert und morgen ist das Thema der Redezeit von Lebensfreude und Genuss. Warum sollten wir verzichten? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Soweit hier von uns. Am Mikrofon verabschiedet sich Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.